When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Wer so richtig verliebt ist, der kann beim besten Willen keine Fehler am anderen erkennen. Und dabei weiß derjenige schon, dass der Partner oder die Partnerin rein rational betrachtet gar nicht perfekt sein kann. Trotzdem sieht man denjenigen zumindest in den ersten Monaten durch die gern zitierte rosarote Brille. Aber warum ist das so? Wir klären heute, warum wir andere Menschen manchmal idealisieren, woran ihr Idealisierung erkennt und wann sie problematisch wird. Das hier ist Nevermind, der Psychologie-Podcast von Business Insider. Hi, ich bin Fanny.
Und ich bin Dermann.
Heute geht es um das Thema, warum wir unsere Partner idealisieren und wann das problematisch wird. So ein schönes Thema. Und das haben wir uns nicht selbst ausgedacht, dieses Thema, sondern das kam als Impuls von einem von euch da draußen. Der oder diejenige möchte gern anonym bleiben, aber ich würde gern trotzdem einmal vorlesen, was die Person uns geschrieben hat per E-Mail an podcast@businessinsider.de. Erstmal ein Riesenlob an euch. Euer Podcast ist toll. Ich mag eure Stimmen, weil sie sehr angenehm sind und es ist kurz und knackig für zwischendurch. Die Frage ist, oft idealisiert man ja seinen Partner in einer Beziehung und macht sich dadurch selbst total klein. Könntet ihr erklären, wieso man Menschen idealisiert und wie man das zukünftig nicht mehr oder weniger in Beziehungen machen kann?
Oh, sauspannende Frage. Und ich bin sehr gespannt, was wir heute alles zusammen rausfinden werden. Aber ich glaube, dass die eine oder andere Person sich jetzt auch ertappt fühlt und es kennt. Man hat ja gerade in so verliebten Phasen dieses, der Partner ist super und alles ist ganz toll. Darüber haben wir auch in anderen Folgen bereits gesprochen. Das vergeht dann irgendwann. Aber ich finde den Punkt sehr spannend, man macht sich selber auch klein. Also man macht die Person nicht nur größer und besser als man selbst, sondern sich auch klein.
Ja.
Aber lass uns doch einfach einmal eintauchen.
Ja, du hast gerade gesagt, der Mann, dieses, man fühlt sich dadurch klein. Das ist ein ganz guter Aufhänger, weil wir haben jetzt Idealisierung heute im Kontext von Beziehungen oder Partnerschaften. Aber Idealisierung gibt es ganz, ganz früh im Leben, denn sie startet, wenn man klein ist.
Als Kind. Okay. Sehr gut. Das ergibt Sinn.
Denn alle Kinder idealisieren ihre Eltern oder die Menschen, mit denen sie aufwachsen und die älter und größer und stärker als sie sind. Und ja, vermutlich hat das natürlich eine evolutionäre Funktion, weil diese Menschen sind meine Beschützer. Ich muss mit denen auskommen. Ich bin auf die Bindung zu diesen Menschen ganz, ganz dringend angewiesen. Und deswegen idealisieren Kinder ihre Eltern. Und was bedeutet das? Das heißt, dass sie die positiven Seiten überbetonen und die negativen ausblenden. Im Fall der Eltern hört sich das dann oft so an wie, meine Mama ist die Beste oder mein Papa ist der Beste. Viele sagen auch als Erwachsene noch, dass ihre Eltern ihre Vorbilder sind oder ihre Helden waren in der Kindheit. Und ich glaube, jeder, wenn man sich so zurückversetzt in dieses Kindergefühl, kennt das noch, dass man so im wahrsten Sinne des Wortes klein ist und man guckt nach oben und sieht die großen Erwachsenen und sie sind erstmal ein paar Jahre lang zumindest perfekt.
Okay, das macht natürlich total viel Sinn, vor allem wenn ich jetzt an meine eigenen Eltern denke. Also gerade Mama war vor allem ganz, ganz lange total perfekt. Wenn man älter wird, dann lernt man sich auf so einer freundschaftlichen Ebene kennen, Dinge werden nochmal ein bisschen anders. Aber wie geht das dann über von den Eltern, wo du ja schon gesagt hast, da ist eine ganz klare Bindung, wir brauchen einander. Wie geht das dann über zu Partnern oder gibt es noch eine andere Gruppe zwischendrin, bei denen man das auch macht?
Ja, es gibt noch eine Gruppe zwischendrin und eigentlich kennzeichnet alle diese Beziehungen, wo man idealisiert, dass man auf die Bindung ganz, ganz viel Wert legt selbst. Mhm. Erst sind es die Eltern, dann geht es über in die Pubertät, wie du gerade gesagt hast, dann erkennt man auf einmal, warte mal, ist doch nicht alles perfekt, was die Eltern da so fabrizieren. Und dann switcht es oft. Also in diesem Ablösungsprozess von den Eltern orientiert man sich um, hat dann Idole, Vorbilder, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Ja. So unerreichbare Liebesobjekte, nenne ich es jetzt mal. Und auch da wünscht man sich ja eine Bindung. Die ist dann oft nicht besonders real, aber sie ist trotzdem ja existent für einen selbst. Und auch da sieht man genau das gleiche Phänomen, nämlich, dass man diesen Menschen, ob das dann ein Musiker ist oder eine Musikerin oder Schauspieler oder was auch immer, idealisiert. Das heißt, man denkt, wenn ich nur so wäre wie XY, dann wäre alles besser. Oder XY wäre der perfekte Partner, weil. Und auch da betont man die positiven Seiten über und blendet die negativen aus. Und in gewisser Weise ist das dann so eine Vorstufe zu den Partnerschaften, die ja dann als nächstes kommen. Und auch da, wenn wir den Partner idealisieren, was die allermeisten Menschen tun am Anfang einer Beziehung, dann ist das aus einem ganz großen Bindungswunsch heraus. Und auch da, Menschen brauchen ja Bindung, also wir müssen die eingehen, die sind überlebensnotwendig für uns. Auch da ist es wichtig, dass wir den Partner oder die Partnerin am Anfang zumindest in einem sehr positiven Licht sehen.
Okay, das heißt, wir haben jetzt verstanden, dass wir das alle irgendwo tun, vor allem in der ersten Phase des Verliebtseins. Jetzt vergeht diese Phase ja, so wie Phasen halt sind. Und was ja auch manchmal passieren kann, ist, wenn man selber irgendwie gar nicht mehr aus diesem Schwafeln über seinen neuen Göttergarten rauskommt, dann gibt es ja Gott sei Dank Freunde und Familie, die manchmal so ein bisschen reingrätschen mit so einem Realitätscheck und sagen, du, aber sag mal, also du merkst doch schon, dass der irgendwie ein bisschen manipulativ ist oder toxisch oder ein bisschen wütend oder irgendwie sehr laut wird. Da frage ich mich halt, was davon kommt eigentlich an, wenn man die Person ja auf so einen Podest stellt?
Das finde ich eine ganz spannende Frage, weil man weiß aus der Forschung, dass Menschen sich im Grunde dazu entscheiden, andere zu idealisieren. Also, wenn man Menschen fragt, was sind denn Fehler, die derjenige hat oder diejenige, dann können das Menschen sehr wohl auflisten. Also, die wissen das sehr genau, dass der andere nicht fehlerlos ist, aber sie spielen in der Wahrnehmung keine Rolle. Und das ist eben auch in dieser Definition, also die positiven Seiten überbetonen und die negativen ausblenden. Das ist im Grunde eine aktive Entscheidung, das zu tun. Das heißt, die Leute wissen das in der Regel.
Okay.
Die merken auch, dass sie idealisieren, aber sie halten daran fest, weil es ein ganz großer Schutzmechanismus ist für diese Beziehung.
Das ist natürlich sehr, sehr spannend, weil ich finde auch, man merkt das ja dann auch, wenn man über sowas spricht und man macht eine Person darauf aufmerksam und die geht in so einen Verteidigungsmodus. Also sie kann das erklären oder versucht, sich rauszunehmen, erklären zu können, warum ihr Partner oder ihre Partnerin jetzt das und das gemacht hat. Und da wird sofort so einen Schutzmechanismus. Also man schützt die Person und sich selbst und damit auch die Beziehung.
Ja, genau. Und das ist auch eine Zeit lang wirklich soweit total normal. Ja, also diese Verliebtheitsphase hält, kommt immer ein bisschen drauf an, ob man sich schon vorher kennt und wie oft man sich sieht. Aber so ein Jahr lang kann die schon andauern. Und so lange hält in der Regel auch dieser Schutzmantel der Idealisierung. Und danach wird er so Stück für Stück abgelegt. Also normalerweise reguliert sich das von alleine nach dieser Zeit. Außer in Fernbeziehungen. Da ist es so, weil sich die Partner in der Regel weniger sehen, die Beziehung auch tatsächlich ein bisschen fragiler erstmal erscheint den Partnern, dass sie länger idealisieren. Das weiß man auch aus Studien. Finde ich ganz spannend. Aber genau, normalerweise erledigt sich das Ganze von selbst. Das heißt, es ist so ein normaler Schutzmechanismus, bis die Bindung stark genug ist. Die geht nämlich dann etwa nach dem ersten Beziehungsjahr los, dass man eine wirklich stabile Bindung aufgebaut hat. Und dann macht sich die Idealisierung so langsam aus dem Staub. Aber nicht immer. Und das, was du gerade gesagt hast, ist so ein ganz typisches Zeichen dafür, dass da noch was anderes eine Rolle spielt, außer dass man gerade verliebt ist. In der Psychoanalyse gibt es sogenannte Abwehrmechanismen. Ich weiß nicht, vielleicht haben die ein oder anderen das Wort schon mal gehört. Wir können uns auch ein paar davon mal vornehmen. Die Idealisierung ist einer davon. Und die Annahme, warum das also Abwehrmechanismus heißt dort, ist, dass die Idealisierung dazu dient, Unangenehmes fernzuhalten. Und wenn ich in so einen Rechtfertigungsmodus verfalle, was tue ich dann? Ich schütze mich selber davor, die Realität anzuerkennen. Warum mache ich das? Weil die Realität mir ein Handeln auferlegen würde. Ich müsste dann was tun.
Absolut.
Und wenn ich das nicht möchte oder mich dazu nicht in der Lage sehe, dann greife ich zu diesem Abwehrmechanismus und idealisiere schön weiter, denn dann muss ich nichts machen.
Ja, das ist so wahr. Deswegen bin ich gerade auch so halb aufgesprungen, weil man kennt es auch von sich selber bestimmt, wenn man ehrlich mit sich ist, aber auch von so, wie gesagt, ne, Freundinnen, dass es dann ja heißen würde, also man versucht zu verteidigen, warum man die Entscheidung getroffen hat, mit dieser Person zusammen zu sein. Oft ist es nämlich so, dass ich denke, wärst du jetzt das Verhalten der Person ab oder rechtfertigst du dein Verhalten, dass du diese Person als Partner oder Partnerin gewählt hast? Weil da ist immer so ein bisschen dieses Rechtfertigen, nein, nein, der ist ganz toll. Das heißt, ich wähle nur gute Menschen in meiner Beziehung und würde natürlich nicht mit jemandem zusammen sein, der Fehler macht.
Genau. Und das Phänomen übrigens gibt es nicht nur in den Partnerschaften, auch wenn wir jetzt viel über Partnerschaften reden, aber ein Beispiel, was euch bestimmt bekannt vorkommt, sind so Menschen, bei denen man weiß, denen tut ihr Job gerade überhaupt nicht mehr gut, weil sie extrem viel arbeiten, weil sie total viel übernehmen, weil sie zu wenig Wertschätzung bekommen oder zu wenig Geld oder was auch immer. Mhm. Und wenn dann Freunde und Familie sagen, also warum um Gottes Willen suchst du dir nicht einen neuen Job, was anderes? Dann kommt ganz oft eine Rechtfertigungsbegründung, so nenne ich es jetzt mal, die auch so ein Element von Idealisierung hat, nämlich sowas wie, ja klar mache ich viele Überstunden, aber dafür ist das Team total toll und die Benefits sind großartig und ich habe 30 Tage Urlaub, wo kriegt man das schon? Also auch da hält so ein Hauch von Idealisierung mich davon ab, dass ich konsequent sein müsste und was tun muss.
Look, Bumble knows you're exhausted by dating. All the, must not take yourself too seriously, and 6-1 since that matters, and what do I even say other than, hey? Well, that's why they're introducing an all-new Bumble, with exciting features to make compatibility easier, starting the chat better, and dating safer. They've changed, so you don't have to. Download the new Bumble now.
Okay, jetzt bleibt natürlich nur noch die Frage, wenn wir uns wieder selber fragen wollen, hey, tappen wir da eigentlich auch rein? Sind wir vielleicht zu gnädig mit den Fehlern unserer Partner und Partnerinnen? Woran können wir jetzt bei uns selber erkennen, Fanny, ob wir das auch machen?
Also Anzeichen für Idealisierung.
Genau.
Ne? Ja, gibt es einige, zum Beispiel, wenn man so ein bisschen gehemmter ist als sonst in der Beziehung mit dem anderen. Also wenn man sich genau überlegt, frage ich das jetzt oder klingt das vielleicht doof? Sage ich das jetzt oder fühlt sich der andere dann kritisiert? Stelle ich die Frage oder wirke ich dann so, als hätte ich keine Ahnung? Das heißt, Fragen, die darauf hindeuten, dass wir uns gerade klein oder kleiner fühlen als der andere, das ne, beinhaltet ja dieses
total.
Den anderen auf ein Podest stellen, so fühlt man sich dann nämlich auch. Also man hat ein bisschen mehr Hemmung, Dinge so offen anzusprechen, wie man es normalerweise tut. Man schämt sich auch mehr dafür, wie man ist. Man guckt sich sehr viel kritischer an. Das kennen auch alle. Wenn man auf ein Date geht, dass man nochmal überlegt, oh Gott, guckt sich im Spiegel an, denkt sich, ziehe ich die Augenbraue immer so hoch? Mache ich immer mit meinen Händen diese komischen Bewegungen? Also alles fällt einem irgendwie wie durch so ein Brennglas mehr auf. Das sind so ganz typische Anzeichen dafür, dass man den anderen gerade über sich zumindest stellt.
Okay, das hört sich aber auch nicht so an, als sei es für einen selbst besonders gesund oder für eine Beziehung. Warum würdest du sagen, ist es nicht gut für eine langfristig gesunde Beziehung?
Ich finde, es gibt zwei Gründe. Jetzt mal ausgehend davon, dass diese ganz anfängliche Phase der Verliebtheit total normal ist und fein. Aber es gibt zwei Dinge, die schwierig werden, wenn das sehr langanhaltend so ist. Die eine ist, es macht euch wahnsinnig unattraktiv als Partner oder Partnerin. Hat vielleicht jeder schon mal die Erfahrung gemacht, dass wenn das Gegenüber so wahnsinnig nachgiebig ist und einem jeden Wunsch von den Augen abliest und alles für einen tut, das ist vielleicht am Anfang noch schön, ist auch ein bisschen persönlichkeitsabhängig. Manche mögen das. Und am Anfang finden sie es ganz schön, aber irgendwann wird es einfach nur nervig und langweilig. Und der andere wird dadurch wirklich unattraktiv, weil man das Gefühl hat, da ist kein eigener Standpunkt, da ist kein wirkliches Gegenüber mit einer eigenen Haltung, mit einer eigenen Meinung, mit eigenen Vorlieben und Wünschen. Und das möchte man ja schon in einer Beziehung.
Ja klar, wir brauchen ja auch immer einen ebenbürtigen Gegenpart, jemanden, wo wir was sagen und wir kriegen, keine Ahnung, eine Inspiration oder irgendwas Spannendes zurück, irgendwas, was einen Reiz in uns auslöst. Und wenn die Person einem immer nur zustimmt und anhimmelt und irgendwie nie eine Reibung in irgendeiner Form entstehen kann, dann kann das auf Dauer natürlich auch keine gesunde und ebenbürtige Beziehung vor allem sein.
Ja, genau. Dann ist man immer auf zwei unterschiedlichen Leveln und das ist schwierig. Ne? Dann hat man eine ganz komische Machtdynamik in der Beziehung.
Voll.
Und ist auf Dauer natürlich nicht gut. Macht auch den meisten Menschen überhaupt keinen Spaß, wenn es so ist. Und der zweite Punkt, warum es schwierig werden kann, den haben wir schon so ein bisschen angesprochen, nämlich wenn die Idealisierung ein Abwehrmechanismus wird. Das heißt, ein Schutzschild, was wir uns zurechtbasteln, damit wir uns mit den unbequemen Fragen des Lebens nicht auseinandersetzen müssen. Nämlich mit der Frage, ist dieser Mensch tatsächlich vielleicht nicht gut für mich? Oder dieser Job nicht gut für mich? Und ich glaube ja, dass die meisten Menschen sehr genau wissen, wann sie an diesem Punkt sind und man selber in diese Rechtfertigung verfällt. Ich glaube, man merkt das eigentlich. Und auch hier ist eher die Frage, lasse ich das zu oder blende ich es aus, dass ich mich gerade rechtfertige und dass ich immer wieder in diese Rechtfertigungshaltung verfalle? Weil was das ist, ist wirklich, ihr wählt den einerseits bequemen Weg, dadurch. Absolut. Alles bleibt so, wie es ist. Ihr müsst nichts ändern. Es gibt keinen Streit, es gibt keine Tränen.
Total.
Aber am Ende verbaut ihr euch vielleicht die Chance, jemanden kennenzulernen, der wirklich gut passt, wo ihr nicht idealisieren müsst, damit es schön wird. Genau. Und das ist das zweite große Risiko, was so eine übermäßige Idealisierung mit sich bringt.
Okay, dann bleibt eigentlich nur noch eine Frage. Und zwar, was kann man dagegen tun?
Ich glaube, ehrlich sein zu sich selbst. Ich bin wirklich der festen Überzeugung, dass die meisten ganz genau wissen, was gerade los ist, wenn sie idealisieren. Die spüren das. Also wie eben auch diese eine Studie zeigt, wo man die Menschen fragt, welche Fehler oder Schwächen hat dein Partner.
Ja.
Sie wissen das sehr wohl. Sie entscheiden sich nur dafür, die nicht so sehr zu gewichten. Und das kann man durchaus ja mal machen. Wenn ihr euch gerade fragt, wie sieht's aus hier mit meiner Partnerschaft, dann schnappt euch ein Blatt und versucht mal, die Fehler oder die Schwächen des anderen aufzuschreiben. Und schaut mal, inwieweit ihr das tatsächlich berücksichtigt, ob ihr das thematisiert. Das ist dann nämlich der zweite Schritt. Also, wenn ich den Eindruck habe, da ist etwas, was mich eigentlich wirklich stört und wo ich sogar von außen schon angesprochen werde, ob mir das nicht auffällt und ob das nicht belastend ist, das Verhalten des anderen, da mal genau hinzugucken und ehrlich mit sich selbst zu sein und dann eben nicht in die Rechtfertigung verfallen, sondern den Schritt auf den anderen zuzugehen und zu sagen, können wir bitte darüber sprechen? Das erfordert ein bisschen Mut, aber das ist ein Weg, diese Idealisierung, die nicht gut für einen selbst ist, zu vermeiden. Und andersrum, wenn ich bemerke, mein Partner idealisiert mich sehr oder stellt mich auf so ein Podest und wird dadurch perspektivisch leider unattraktiv, auch das, finde ich, kann man einmal ansprechen. Ein Satz, der ganz oft fällt oder der einem oft in den Kopf kommt, habt ihr mit Sicherheit auch schon gehabt, ist, er oder sie ist einfach zu nett.
Ja, das habe ich auch gedacht, während du davon erzählt hast. Aber wie sagt man das so einer Person? Also wie kann man das irgendwie ansprechen?
Ja, ist nicht so leicht, ne? Es gibt auch verschiedene Gründe, warum Menschen diesen er oder sie ist zu nett Satz sagen. Ein anderer kann auch sein, dass Menschen einfach aus ihrer Beziehungsgeschichte sehr viel Drama gewohnt sind und dann sagen, eine gute Beziehung, die nicht auf Drama basiert, langweilig finden. Das ist noch so ein zweiter Grund.
Mhm.
Aber in diesem Kontext von Idealisierung fällt dieser Gedanke oder der Satz eben sehr oft, weil der andere sich klein macht. Und ich finde, das einmal rückzumelden, und man kann es ja alles als Wunsch formulieren, an den anderen zu sagen, ich würde mir total wünschen, öfter zu hören, was du eigentlich möchtest und wie ich dir mal einen Gefallen tun kann, also den Fokus umzulenken auf den anderen und das auch als Wunsch zu formulieren, dass man selber das gerne wissen möchte.
Mhm.
Gibt dem anderen zumindest einmal den Anstupser zu sagen oder sich selbst zu fragen, stimmt.
Was will ich eigentlich von dieser Beziehung?
Was ist mir eigentlich wichtig?
Ein guter Punkt. Ja, ich glaube, es ist vor allem einfach wichtig, Freunde und Familie, haben wir gerade schon gesagt, wollen ja im besten Falle auch wirklich nur das Beste für einen. Wenn ihr zweimal so oft den Hint bekommt, dass eventuell was in der Beziehung von außen anders aussieht und ihr den Partner auf ein zu hohes Podest hebt, dann kann man sich irgendwie nochmal fragen, was sehen die eigentlich alle, was ich gerade vielleicht nicht sehe oder ich sehe es und will es mir nicht eingestehen.
Sehr gut zusammengefasst, der Mann. Genau. Und behaltet im Kopf, Menschen mögen Reibung, auch in Beziehungen. Wir wollen einfach ein wirkliches ebenbürtiges Gegenüber haben, die allermeisten von uns, muss ich dazu fügen, nicht alle, aber die allermeisten.
Ja.
Und deswegen ist Reibung was Tolles. Ich glaube, das im Hinterkopf zu behalten, hilft auch allen, die so ein bisschen sehr harmoniebedürftig sind.
Ja.
Das macht auch Spaß, wenn man ein Gegenüber hat, der anderer Meinung ist und so ein bisschen zumindest diskutieren kann. Also, vielen Dank für diese tolle Frage. Wenn ihr auch eine Frage habt, dann schickt sie uns bitte gerne entweder an podcast@businessinsider.de als E-Mail. Ihr könnt uns auch eine Sprachnachricht schicken, die Nummer ist in den Shownotes. Ja, wir freuen uns. Schickt uns alles, was ihr wissen wollt.
Das war eine weitere Folge von Nevermind. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns ganz unbedingt. Und ihr könnt eure Liebe jetzt auch etwas dalassen und zeigen, denn uns dürft ihr diesmal idealisieren. Denn Nevermind hat es geschafft. Wir sind nominiert für den Deutschen Podcastpreis in der Kategorie Bester Newcomer im Publikumsvoting. Deswegen seid ihr jetzt da draußen gefragt. Lasst etwas Liebe da. Wir verlinken euch die Seite zum Voting in den Shownotes. Lasst unbedingt ein Vote da, denn wir freuen uns, wenn wir es mit eurer Hilfe dann auch auf die offizielle Nominiertenliste schaffen.